Herr Schnibben, Sie haben 2007 das Reporterforum mitgegründet. Was ist die Aufgabe dieses Forums?
Wir haben uns damals überlegt, dass es in Deutschland ein großes Problem gibt. Früher haben Journalistengenerationen untereinander in den Redaktionen über Texte geredet. Und im Zuge der Rationalisierung und der Effizienz in Redaktionen ist das so ein bisschen ausgestorben. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen das wieder reaktivieren. Und haben diesen Reporter-Workshop gegründet, um einmal im Jahr über Texte vor allen Dingen zu reden.
Das heißt, es ist ein geschlossenes Forum von Journalisten, Printjournalisten, die über ihre Texte reden, oder ist das offen auch für andere?
Na, es ist insofern offen, dass wir immer darauf achten, dass ungefähr die Hälfte der Teilnehmer sehr erfahrene Journalisten sind und die andere Hälfte sind eher junge Journalisten von Journalistenschulen oder auch von Universitäten, die halt mitbekommen, wie ältere Journalisten bisher gearbeitet haben, was sie für Erfahrungen haben, was sie für Erfahrungen weitergeben können. Einmal im Jahr ist das. Zusätzlich gibt es dann die sogenannten Feedback-Seminare. Das heißt, das sind Veranstaltungen, wo ein sehr erfahrener Journalist mit 6, 7 Kollegen, die noch nicht so erfahren sind, deren Texte bespricht. Und am Ende des Tages gehen die dann nach Hause und haben Texte, die redigiert sind, die bearbeitet sind, die besser geworden sind.
Gibt es da bestimmte Hürden, um daran teilzunehmen, oder kann da jeder mitmachen?
Da kann jeder mitmachen, der Journalist ist. Also das ist nicht jetzt ein Forum für Amateurjournalisten, sondern für Profijournalisten. Weil wir glauben, dass in diesen Zeiten, wo der Journalismus unter Druck ist, wo Auflagen sinken, wir halt eine Arbeit brauchen, die die Texte so verbessert, dass sie auch von den Lesern gemocht und gelesen werden.
Was hat dieser Druck, unter dem der Journalismus ist, mit der Qualität der Texte zu tun? Merken Sie das selber in Ihrer Redaktion? Sie kommen ja vom Spiegel, dass der Druck und die Schnelligkeit steigt. Das kann man sich beim Spiegel kaum vorstellen.
Nein, wir sind beim Spiegel natürlich in einer Sonderrolle, aber wir wenden uns ja auch vor allen Dingen an Tageszeitungsjournalisten. Und da merkt man schon, dass in den letzten Jahren eben die Auflagen sinken, die Werbeerlöse sinken. Und dadurch entsteht ein Druck auf die Journalisten, in kürzerer Zeit die Texte zu erstellen. Und das geht häufig auf Kosten der Qualität.
Und merken Sie, dass in den letzten Jahren die Qualität der Reportagen gesunken ist?
Würde ich nicht so sagen. Ich glaube, dass wir inzwischen eine Effizienz haben in der Erstellung von Reportagen in Wochenblättern wie in Tageszeitungen, die schon beachtlich ist. Aber dennoch wenden sich viele Leser halt vom Printprodukt ab und wenden sich den Online-Medien zu. Und darauf müssen wir reagieren.
Das ist Ihre große Angst, das haben Sie auch in der Eröffnungsrede gesagt. Aber andererseits hat die Zeit ja und gerade so die Medien, die etwas hintergründiger sind, ja eigentlich keine Probleme mit Lesern. Worin besteht Ihre Angst?
Meine Angst besteht darin, dass die Zeit nicht relevant ist für die große Masse der Leser. Die meisten Leser, immerhin über 30 Millionen, lesen Tageszeitungen. Und wenn sie, wie es im Moment passiert, von Jahr zu Jahr weniger Tageszeitungen lesen, dann kommen viele Tageszeitungen gerade in den großen und mittleren Städten inzwischen an den Punkt, an dem die Frankfurter Rundschau insolvent war. Das heißt, dort sind so große Verluste in Berlin, in München, in Hamburg, bei den Lesern, aber auch bei den Anzeigenerlösen, dass diese Zeitungen große Probleme haben, sich zu refinanzieren, und darauf müssen wir reagieren.
Das heißt, ist das Medium Reportage dadurch am Aussterben? Also, dass es nur noch einige wenige Medien, der Spiegel, die Zeit, sich sowas leisten können? Beobachten Sie da ein Zurückgehen des Genres?
Nee, ganz im Gegenteil, weil Gerade die Tageszeitung, wenn sie gute Tageszeitung machen wollen, müssen natürlich nahe am Leser sein. Und die Reportage war immer ein Medium, was nah am Leser nur funktioniert. Also das Schicksal von Arbeitslosen, von älteren Menschen, von Kranken, von anderen Menschen wird durch die Reportage am besten eigentlich gespiegelt.
Dann heißt es ja eigentlich, dass das jetzt das Zeitalter der Reportage ist, als Alternative zu den normalen Texten, die man in der Tageszeitung oder auch im Internet lesen kann, aber eine Reportage liest man ja nicht im Internet.
Doch auch. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Reportagen im Internet. Also das hängt nicht am Papier. Zeitalter der Reportage finde ich ein bisschen übertrieben. Aber wenn sich die Tageszeitungen überlegen, wie sie sich verändern sollen, dann muss die Reportage eigentlich ein Element sein, um die Reportage lebensnäher zu machen, also näher an den Leser heranzubringen.
Dann lassen Sie uns doch mal über Reportagen reden. Was zeichnet eine gute Reportage aus?
Eine gute Reportage zeichnet aus, dass sie ein Thema erzählt, das vollkommen neu ist. Also dass sie nicht eine altbekannte Geschichte nochmal erzählt, sondern dass man eine neue Geschichte erzählt. Erstens. Zweitens, dass es dem Reporter gelingt, quasi wie eine lebende Kamera den Leser an den Ort des Geschehens zu bringen. Und ihm drittens aber auch eine Sichtweise auf dieses Thema zu vermitteln, die eben durch die Augen des Reporters eine ganz besondere Sicht ist.
Was sind so die Fauxpas einer Reportage? Wie kann man eine Reportage eines neuen, guten Themas sozusagen kaputt machen?
Langeweile. Das Hauptproblem der Reportage ist Langeweile. Wenn es mir nicht gelingt, durch das Thema, durch die Dramaturgie, durch die Sprache den Leser einzubeziehen, ihn zu begeistern, dann habe ich als Reportage verloren.
Was ist sozusagen das hauptdramaturgische Mittel einer Reportage, wo Sie sagen, gibt es da eins oder zwei oder drei, wo man sagt, das gilt für die Reportage, wie in einem Drama beispielsweise, der Wendepunkt oder der Cliffhanger? Welche Elemente sind es bei der Reportage?
Erstens eine sehr originelle Beobachtung, also eine sehr detaillierte Beobachtung des Geschehens. Zweitens eine originelle Sprache, also eine Sprache darf nicht abgenutzt sein, keine Sprache von der Stange. Und drittens dann eine Dramaturgie, die eigentlich den Leser so fesselt, dass er ein Thema, das ihn eigentlich nicht interessiert, anfängt zu lesen und er dann keine Chance hat, eigentlich diesem Text zu entkommen.
Über den Einstieg gibt es ja unterschiedliche. Also ich habe mir jetzt fast alle Reportagen durchgelesen, die in der Hauptkategorie nominiert waren. Da gab es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Es ist ja auch manchmal eine Geschmacksfrage. Aber wie ist sozusagen der beste Einstieg einer Reportage? Wie würden Sie den beschreiben?
Das Schöne ist, dass man das nicht verallgemeinern kann. Also es gibt keine Reportagetheorie. Es gibt einen Stoff. Und die Kunst des Reporters ist dann, diesem Stoff gemäß eine Dramaturgie und damit auch einen Einstieg zu finden. Das kann ein szenischer Einstieg sein, das kann ein gedanklicher Einstieg sein, das kann ein essayistischer Einstieg sein. Das ist gerade die Herausforderung, eine Form und damit einen Einstieg zu finden, der jeweils dem Thema angemessen ist.
Aber kann man vielleicht sagen, ist das mehr ein szenischer Einstieg, wo man sofort in der Person drin ist? Ist es eher ein beschreibender Einstieg? Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Reportagen alle gelesen und mir ist aufgefallen, dass die mich am meisten gefesselt haben, Reportagen sind, die sofort eine Geschichte erzählen, um dann aber mir sofort Orientierung bieten, wer ist das überhaupt? Mir nicht erst sagen, das ist der und er macht das und so denkt er, sondern er macht gerade das. Aus dem und dem Grund, es aber irgendwie beschreiben, nicht von außen, sondern irgendwie von innen.
Na gut, das ist Ihre Sicht jetzt. Ich teile die auch, aber es gibt Leser, die haben ganz andere Ansprüche, ganz andere Anforderungen. Allgemein gesagt muss es einem gelingen, dass der Leser das Gefühl hat, der Schreiber ist für ihn stellvertretend an dem Ort. Und er schildert es so plastisch, dass der Leser das Gefühl hat, mittendrin dabei zu sein. Das ist, darum geht es immer bei einer Reportage.
Kann man das auch es gibt ja unterschiedliche Geschichten, die sich fast von alleine erzählen. Ich habe gerade mit Takis Bürger gesprochen, der sagte mir, dass die Geschichte im Prinzip seines Protagonisten sich von selbst erzählte, weil er so aussagefreudig war, selbst so bunt erzählt hat und auch natürlich die Geschichte eingebettet war, schon in eine Dramaturgie, die schon von außen stattfand. Aber wenn man jetzt beispielsweise die Geschichte mit dem Pädophilen nimmt, der geht natürlich in eine Therapie, da passiert jetzt noch nicht erstmal, da läuft noch kein Countdown. Wie gehen Sie oder wie schlagen Sie vor, den jüngeren Journalisten an so etwas heranzugehen? Muss es eher mit Gefühlen anfangen? Muss es eher mit einer Situation anfangen? Kann man das so reflektiv, rückgelehnt mal beschreiben? Wie man das macht?
Das Schöne am Journalismus ist, dass es genau für diese Fälle keine Regeln gibt. Also es gibt, das ist das, was letztendlich die Kunst des Reporters auch ausmacht, dass er eine Geschichte recherchiert hat und dann sie durch seinen Kopf fließen lässt. Und dann kommen ihm Formen des Erzählens, die halt sich aus dem Stoff ergeben. Das kann man nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, es muss immer so und so sein. Wer das versucht, der kann dann letztendlich auch einen Computer programmieren. Solche Versuche gibt es ja in den USA, in der Sportberichterstattung oder in der Wirtschaftsberichterstattung. Dass man bestimmte Fakten eingibt und dann gibt es ein Softwareprogramm und dann entstehen daraus Texte. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was ein Reporter machen muss.
Es wurde vorhin irgendwie dieser Begriff der übertriebene Gestaltungswille genannt, so als, sage ich mal, ein Fehler oder ein Fauxpas oder ein Element, was eine Reportage vielleicht schlecht macht. Sehen Sie das auch so? Und was ist ein übertriebener Gestaltungswille?
Ja, das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Snobismus. Also es entsteht auf der Grundlage von Reportageerfahrungen, die eben über 10, 15 Jahre gehen. Und dann hat man so das Gefühl, ja, das habe ich schon mal erzählt und jetzt erzähle ich nochmal. Ich kann mit so einem Snobismus ehrlich gesagt wenig anfangen.
Jetzt nochmal kurz zu Ihrem Medium, dem Spiegel. Wenn da ein Redakteur, ein Journalist eine Reportage schreibt, ist er damit alleine oder diskutiert man das? Wie findet dieser Entstehungsprozess statt?
Wir haben bei uns im Ressort, also dem Gesellschaftsressort, das ist das eigentliche Reportageressort des Spiegel, die Angewohnheit, dass wir an dem Dienstag oder Mittwoch, wenn der Text fertig ist, in relativ großer Runde über den Text diskutieren. Und dann kriegt der Kollege so ein Feedback, dass er ein Gefühl dafür kriegt, okay, das sind jetzt hier 10, 11 Journalisten, Leser, die reagieren so und so auf meinen Text und sie geben mir eine Rückmeldung, ich sollte vielleicht das und das verändern und das berücksichtigen die Kollegen dann auch in der Regel. Also es ist eine sehr privilegierte Art und Weise, mit Texten umzugehen und das zeichnet dann auch letztendlich die gedruckten Reportagen im Spiegel aus.
Das heißt, der Journalist geht dann nochmal zurück mit dem Feedback? Ja. Und
klar. Ja, also mir hat das immer sehr geholfen. Also ich größere Texte geschrieben habe und mir dann jüngere Kollegen gesagt haben, pass mal auf, du steigst da so und so ein, das sagt mir überhaupt nichts. Habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nochmal ran und mach's anders. Und das ist natürlich ein Vorteil.
Läuft es dann auch immer so, dass nur Ältere den Jüngeren das sagen oder sagt ihnen dann auch, hören Sie auch mal auf jüngere Kollegen?
Ja klar, habe ich ja gerade beschrieben. Also ich schreibe einen Text und mit einer bestimmten Form von Einstieg können jüngere Kollegen zum Beispiel nichts anfangen. Das heißt, Herbert Wehner zum Beispiel, den ich erwähne, der sagt jüngeren Journalisten gar nichts. Und ich habe seinen Sound, seine Sprache vor Augen und für die Jüngeren ergibt sich daraus überhaupt kein Bild von demjenigen. Und dann weiß ich muss dann halt Herbert Wehner da rausnehmen.
Was machen Sie dann auch? Fühlen Sie sich auch nicht irgendwie als Edelfeder gekränkt oder so?
Nein, finde ich wunderbar. Mache ich gerne. Ein junger Kollege hat mir mal gesagt, als ich ein großes Stück über die Finanzkrise vorgelegt habe, hat er gesagt, du steigst ein mit der Staatsverschuldung in deinem ersten Absatz. Ich finde das Wort Staatsverschuldung so langweilig, den lese ich gar nicht weiter. Und dann habe ich gefragt, okay, was würde dich denn reizen, den Text weiterzulesen? Und da hat er gesagt, ja, so ein Begriff wie Dorfnutte. Und dann habe ich gesagt, okay, ist ein bisschen schwierig. Es geht um Finanzmärkte. Und dann bin ich aber durch Zufall auf eine Geschichte gestoßen, die die Dorfnutte in Zusammenhang brachte mit der Finanzkrise. Und dann habe ich den Text verändert und das war eine große Hilfe.